Adlerblick. Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler. Ich bin der Geschäftsführer von CEC und freue mich natürlich wieder ganz besonders auf unsere heutige Ausgabe. Was mich aktuell sehr beschäftigt, ist die Frage nach dem Warum. Und ich habe es ja in den letzten Ausgaben auch schon wiederholt erzählt, dass ich mich gerade wieder sehr intensiv mit Simon Sinek beschäftigt habe. Der Anlass war, dass ich einen Artikel gelesen habe, wie gut das, was Simon Sinek in seinem Ansatz Why darstellt, zu dem passt, was wir machen. Und hier auch bestätigt wurde, dass das St. Gallener Managementmodell, nach dem wir uns ja auch sehr stark ausrichten, natürlich in Verbindung mit dem EFQM-Modell, darauf natürlich basierend zielt, wie man in einer Organisation, in einem Unternehmen oder auch natürlich für Personen, für Menschen, erst einmal natürlich seine Sinndimension, ja klar, finden sollte, um dann natürlich anschließend daraus die Dinge in eine Strategie zu bringen, was man grundsätzlich zu machen hat und sich daraus natürlich sehr genau ableitend ergibt, was man konkret jeden Tag tun soll. Und ich habe mir im Moment natürlich immer wieder Gedanken darüber gemacht, wo gibt es Menschen, die genau dieses Why für sich zum Anlass genommen haben, um ihr Leben sogar zu verändern, um sich ganz anderen neuen Herausforderungen zu stellen. Und da ist mir einer meiner besten Freunde in den Sinn gekommen auch, mit dem ich schon eine sehr, sehr lange, sehr enge Verbindung auch habe und seine Lebensgeschichte sehr, sehr beeindruckend ist und ich auch schon in diversen Vorträgen immer wieder mal ihn als Beispiel auch dargestellt habe und auch gebracht habe, wenn es darum geht, ein Leben zu verändern und sein Why auch zu finden. Und das auch noch in Verbindung mit aktuell sehr, sehr vielen Herausforderungen, mit sogenannten Black Swans, denen er sich stellen musste. Und das habe ich zum Anlass genommen, um ihn heute in die Sendung auch einzuladen und mit ihm persönlich darüber zu sprechen, dass er uns mal direkt auch erzählen kann, was ihn bewogen hat, genau diesen Weg zu gehen. Und deswegen freue ich mich, heute in der Sendung Ralf Klotzbach gleich begrüßen zu dürfen und mit ihm über seine Geschichte zu reden. Viel Spaß bei unserer heutigen Ausgabe von Adlerblick Podcast.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler. Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
So, lieber Ralf, freue mich natürlich ganz, ganz besonders, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mit mir mal über das zu sprechen, was ich eben gerade schon angekündigt habe. Und ich kenne deine Geschichte sehr gut über die vielen Jahre. Vor 15 Jahren haben wir uns kennengelernt und du hast mich damals beeindruckt, als du mir erzählt hast, wer du bist und was du machst. Und seitdem sind wir den Weg intensiv zusammen gegangen und haben auch schon einiges zusammen erlebt. Und deswegen, wie gesagt, freue ich mich, dass du heute da bist. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen und ich dir auch viele Fragen stellen darf, die ich mir natürlich schon auch vorbereitet habe für heute, möchte ich dir aber erstmal die Gelegenheit geben, dich vorzustellen, wer du bist, was du machst und mit welchem natürlich beruflichen Uridee du eingestiegen bist und was heute daraus geworden ist. Lieber Ralf, erstmal deine Vorstellung, wer bist du und was machst du?
Lieber Andreas, danke dir für die Begrüßung. Es ist schon ein bisschen surreal hier im Urlaub gemeinsam mit dir zu sitzen, aber eine sehr neue Herausforderung. Für alle Beteiligten, mein Name ist Ralf Klotzbach, ich bin 51 Jahre alt und bin der Inhaber und Leiter der Tennisschule Filzköpfe in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ein Ort, der wahrscheinlich einigen ein bisschen was sagen wird, im Ahrtal gelegen, was ja spätestens seit dem letzten Jahr vielen ein Begriff ist. Und Hintergrund, weshalb ich jetzt hier sitze, ist, glaube ich, auch die Lebensgeschichte, von der Andreas eben gesprochen hat, die wahrscheinlich etwas ungewöhnlich ist. Ich selbst bin nach meiner Schulzeit zum Studium, habe erst Sport studiert und mich anschließend für ein Humanmedizinstudium entschieden und habe dann auch die ersten Jahre nach Abschluss des Studiums im Krankenhaus als Mediziner gearbeitet, war mit meiner Arbeit aber eigentlich nicht so zufrieden, wie ich das nach diesem wundervollen Studium erwartet habe. Und hatte zu einem Zeitpunkt meiner größten Unzufriedenheit die Gelegenheit, von einem guten Bekannten etwas ganz anderes machen zu können, angeboten zu bekommen. Und habe mich dann entschieden, Zeit meines Lebens war ich Sportler und habe natürlich auch durch mein Studium, was ich vor dem Medizinstudium hatte, einen entsprechenden Background, dann einfach mal den Schritt zu wagen aus der Medizin raus in den Sportsektor und habe mich dann mit einer Tennisschule selbstständig gemacht, was zum damaligen Zeitpunkt natürlich einige Diskussionen im Freundes- und Familienkreis zur Folge hatte und auch für mich ein Schritt war, der alles andere als selbstverständlich war. Aber in wahnsinnig vielen Gesprächen in der Zwischenzeit habe ich immer wieder mal reflektiert und ich muss sagen, ich bereue keine einzige Minute dessen, was ich da getan habe und kann im Prinzip auch nur jedem raten, wenn er die Gelegenheit hat, das zu tun, was er gerne tut.
Ralf, das, also schon jetzt, du hast ja schon viel jetzt da reingepackt in deine Vorstellung und da muss ich natürlich jetzt auch sofort nachhaken, damit wir das nochmal rausarbeiten auch. Also erst einmal, ja, du hast Sport studiert. Also du bist erstmal da reingegangen, also dass du Sportler bist, da werden wir nachher nochmal natürlich drüber sprechen auch. Und du hast erstmal ein Sportstudium begonnen und wolltest diesen Sportbereich rein. So, das heißt also, das war ja schon eher so der erste Schritt, ich mache mein Hobby zum Beruf. Ja? Aber wieso bist du dann auf den Trichter gekommen, zu sagen, ich mache ein Medizinstudium? Was hat dich dazu bewogen dann erst einmal?
Es ist tatsächlich so gewesen, dass zum Sportstudium natürlich auch eine medizinische Ausbildung, wenn auch nur rudimentär, gehört. Und während meines Sportstudiums hat das mein Interesse an der Medizin geweckt. Und ich habe dann quasi parallel zu meinem Studium einfach mal aus Spaß den damals noch nötigen Medizinertest gemacht. Daraufhin ist mir ein Studienplatz angeboten worden und ich habe in dem Moment einfach die Gelegenheit ergriffen und dann festgestellt, dass es ein wahnsinnig interessantes, ein wunderschönes Studium ist und in mir selber auch gewisse Motivationen geweckt hat. Ja, es ist jetzt vielleicht ein bisschen romantisch gesagt, aber Menschen zu helfen. Und das ist, glaube ich, eine der Grundmotivationen, die ein Mediziner haben sollte, wenn er in seinem Beruf lebenslang erfolgreich wirken möchte. Und habe dementsprechend dann den Weg eingeschlagen, nach Abschluss des Sportstudiums dann mich voll auf die Medizin zu konzentrieren. Und da war ich zu diesem Zeitpunkt auch voll von überzeugt. Also das war jetzt nicht so, dass in meinem Kopf da andere Dinge eine Rolle gespielt haben. Es ist schlicht und ergreifend so gewesen, dass nach dem von mir eben schon erwähnten wunderschönen Studium, auch wenn es sehr anstrengend war, die Arbeit als solche mir nicht so gefallen hat, wie das nötig gewesen wäre.
Also du hast das Sportstudium abgeschlossen, dann hast du das Medizinstudium ja abgeschlossen und bis dann, wenn ich es richtig damals von dir gehört habe, ja nach Koblenz ins Krankenhaus, glaube ich, gegangen und hast da als Orthopäde gearbeitet. Habe ich das richtig rekapituliert?
Es war nicht Koblenz, es war Köln.
Ja.
Dort in einer Klinik in der orthopädischen Fachabteilung gearbeitet und dort meine Facharztausbildung als Orthopäde gemacht.
Also du hast, ich meine, als Arzt zu arbeiten, als Orthopäde zu arbeiten, das ist ja für viele Menschen, ist das hier ihr Traum. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen ich erlebt habe, auch früher aus unseren Freundeskreisen heraus, für die es das Größte gewesen wäre, Medizin zu studieren, überhaupt einen Studienplatz zu kriegen. Dann schließt du das Studium ab. Gehst da rein, arbeitest in Köln, ja, als Orthopäde und bist dann unglücklich mit dem, was du machst, ja. Und parallel hast du aber dann weiter deinen Sport gemacht, ich glaube Fußball gespielt, ja, am Anfang auch Tennis gespielt. Und was ist dann mit dir passiert?
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich auch Zeit meines Studiums die ganze Zeit im Sport verbunden gewesen bin. Sowohl durch eigenes Spielen als auch, damals war es halt so, dass das Geben von Tennistraining das Studium so ein bisschen kofinanziert hat auch. Und in einer Phase, in der ich mit meiner Arbeit sehr unzufrieden gewesen bin, einfach ohne da jetzt zu nah ins Detail zu gehen, weil verschiedene Abläufe, verschiedene Vorgaben, sehr viele Diskussionen, die man mit den Kollegen, den Chefs gehabt hat, dazu geführt haben, dass ich wirklich eine große Unzufriedenheit empfunden habe, haben dazu geführt, dass ich mich nicht so wohl gefühlt habe mit dem Job, wie das eigentlich nötig gewesen wäre. Wenn man entscheiden möchte, das möchte ich auch mein Leben lang tun. Du hast vollkommen recht, wenn du sagst, es ist für viele Leute der Traumberuf. Und ich habe eben schon mal angedeutet, dass ich diverse Diskussionen auch geführt habe in meinem engsten Freundeskreis, im Familienkreis. Die sind natürlich alle auch davon ausgegangen, der Ralf wird jetzt Zeit seines Lebens Mediziner sein, Arzt sein, für eine Mutter ist es natürlich eigentlich das Größte, zu wissen, der eigene Sohn ist in einem guten Beruf, geht in dem auf, was er tut, etc. etc. Aber mein Wohlbefinden war einfach nicht entsprechend. Ja, ich hab gemerkt, das ist nicht das, was ich tun möchte, aus vielerlei Hinsicht. Und in diesem Moment kam halt die Gelegenheit, etwas anderes zu tun, was in meinem Leben einen wahnsinnig wichtigen Stellenwert gehabt hat und wo ich, glaube ich, das Gefühl hatte, mehr erreichen zu können. Jetzt nicht in dem Sinne für mich persönlich, sondern einfach Leuten mehr helfen zu können, als ich das als Mediziner, der nicht zufrieden gewesen ist.
Hochspannend, lieber Ralf. Also, wo kann man, ja, ich meine, nochmal, wir reden ganz viel über dieses Warum, ja, und wo könnte man mehr Menschen helfen, wie als Arzt, der als Orthopäde agiert, ja, wir haben jetzt so die letzten Tage drüber gesprochen, wenn der berufliche Weg so weitergegangen wäre, wärst du heute sicherlich entweder, ich meine, von deinem Drive her, werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, hättest du sicherlich heute ein großes eigenes orthopädisches Zentrum besitzen können oder du wärst Oberarzt, Chefarzt in irgendeinem großen Klinikum und würdest vielen, vielen Menschen helfen, ihre Gesundheit wieder zu bekommen oder ihre Gesundheit überhaupt zu erhalten. Und dann sagst du aber, nee, ich schmeiß das hin, ich höre auf damit, mich triggert was anderes an und ich mache was, wo ich Menschen mehr helfen kann wie als Arzt. Also was ist da in dir passiert?
Ja, schwierig tatsächlich, also den Punkt zu finden, an dem meine Entscheidung jetzt so gefallen ist. Ich habe einfach in mir selber gemerkt, ich bin mit dem, was ich tue, nicht zufrieden. Ich kann vielleicht auch, weil ich nicht so zufrieden bin, den Menschen nicht so helfen, wie das vielleicht jemand anders kann. Mhm. Und in dem, was ich mich dann entschieden habe zu tun, also sprich in dem Fall eine Tennisschule zu gründen und Leuten in Anführungszeichen Tennisunterricht zu geben, kann ich das. Ja? Mhm. Ich habe für mich selber eine ganz andere Motivation. Ich spüre das in dem täglichen Umgang, dass ich Menschen auf diese Art und Weise viel mehr weiterhelfen kann. Es ist vielleicht auch ein bisschen leicht dahingesagt, man gibt den Leuten jetzt nur Tennistraining. Man hat ja einen ganz anderen Kontakt, einen ganz anderen Austausch in dieser Zeit, die man gemeinsam verbringt, als man das zum Beispiel als Mediziner hat. Man interagiert viel mehr mit den Menschen und ich glaube, das ist das Entscheidende, was mir gefehlt hat in meinem Job.
Und ja, jetzt, das wollte ich erstmal rausarbeiten, dass wir nochmal da genau natürlich diesen Punkt finden, was dich da begeistert hat. Und allein, wenn man schon sieht, wie du darüber redest und wie deine Augen funkeln, wenn du das erzählst, das ist schon beeindruckend. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt, ja, vor 15 Jahren. Und wann hast du deine Tennisschule gegründet? Wann war für dich das oder wann ist es losgegangen, die wilde Fahrt?
Das ist tatsächlich 2006 losgegangen.
Also kurz bevor wir uns damals ja sogar das erste Mal kennengelernt haben. Ja. 2006, also die Entscheidung war damals noch relativ frisch. Und ja, jetzt ist ja eigentlich die Reise losgegangen und das ist ja auch das, was wir heute auch nochmal in der Situation jetzt ja auch erzählen wollen. Also der Punkt an sich, den fand ich natürlich schon sehr beeindruckend, um das vielleicht auch nochmal darzustellen, was man tun muss, um glücklich zu sein. Und viele meiner Hörenden kennen ja meine Aussagen, stellt ihr vor, Arbeit macht Spaß und jeder geht hin oder wer sein Hobby zum Beruf macht, braucht nie wieder zu arbeiten. Und dass man vielleicht auch dann für sich genau solche Entscheidungen treffen muss, auch wenn der berufliche Weg noch so vorgezeichnet ist, wenn noch so klar ist, wo eigentlich das Ganze hinführen soll, dass man trotzdem bereit ist, eine Veränderung zu machen, um damit glücklich zu werden. Und das hast du ja erstmal, die Entscheidung hast du erstmal für dich getroffen und hast gesagt, so, ich gründe eine Tennisschule. Und dass du natürlich nicht einfach als Tennislehrer irgendwo agierst und irgendwo mitarbeitest aufgrund deines Antriebes und auch deiner Kompetenzen, die du hast, ist, glaube ich, ist selbstredend. Also du hast eine Tennisschule gegründet. Und jetzt erzähl vielleicht erstmal so, was die nächsten Jahre passiert ist, bevor aber dann zu den letzten Jahren kommen jetzt die aktuellen Ereignisse, die dich natürlich auch massiv jetzt beeinflusst haben oder immer noch beeinflussen, da werden wir gleich natürlich noch drüber sprechen. Aber erstmal kam ja schon, muss man sagen, eine Blütezeit. Also das Ganze ist ja losgegangen, du hast ja richtig was bewegt auch in der Zeit. Vielleicht mal da so ein paar Worte, wie ist es dir dann gegangen, wie ist die nächste Dekade dann für dich so gelaufen in der Zeit, die 10 Jahre nach deiner Gründung?
Ja. Also allein der Start war ja schon spannend, weil man sich auf ein komplett neues Abenteuer eingelassen hat. Ich hatte jetzt zu Beginn direkt das Glück, einen relativ großen Verein, also sprich den HTC Bad 9a, übernehmen zu können und den Trainingsbetrieb dort weiterentwickeln zu können in einer Phase, wo der Verein auch unglücklich war in der Art und Weise, wie er bis dahin betreut worden ist. Und das hat sich dann in den nächsten Jahren so gut entwickelt, sowohl was die Anzahl der von uns betreuten Personen angeht, als auch die Erfolge, die wir mit Mannschaften, mit einzelnen Spielern und so weiter gehabt haben, dass das ganze Unternehmen in den ersten Jahren auch so gewachsen ist, dass auch für mich, der ich am Anfang ja auch nicht ganz sicher war, es war ja auch nicht so, dass ich in diesen Entscheidungsprozess gegangen bin und genau sicher wusste, ja, das mache ich jetzt den Rest meines Lebens. Ich wollte ja auch erstmal gucken, wie entwickelt sich das die nächsten 2, 3, 4 Jahre. Und das entwickelte sich halt so gut, dass ich mir dann gar nicht mehr die Entscheidung großartig hinterfragt habe, dass ich gesagt habe, ich wechsle eventuell nochmal zur Medizin. Mittlerweile ist es so, begonnen haben wir tatsächlich mit 2 Trainern und gerade mal 80 Schützlingen. Mittlerweile sind wir halt je nach Saisonzeitraum 10 bis 12 Trainer. Und haben so rund 500 Leute, die wir betreuen in der täglichen Arbeit. Darüber hinaus noch ungefähr 40 Mannschaften, die wir betreuen. Also es ist mittlerweile zu einer großen Unternehmung in unserer Branche geworden. Und insofern auch etwas, das mich dazu bringt, für mich selber zu wissen, dass wir genau das Richtige getan haben.
Du hast ja, wenn ich das immer so mitkriege, was du erzählst, ja, ihr deckt ja wirklich ein riesen Spektrum ab, also von ganz vielen Kindern, die ihr ja ans Tennisspielen ranführt, ja, bis hin zu Profisportlern, die ihr ja betreut, die ja Ambitionen haben, da irgendwo in die Weltrangliste ja da auch reinzukommen. Wobei ja immer noch die Wimbledon Top-Platzierung fehlt, Ralf, aber darüber reden wir später noch, ja. Aber nein, also ihr habt ja wirklich ein ganz breites Spektrum, was ihr da macht und wie ihr da agiert. Das ist ja wirklich schon, wie du eben gerade auch gesagt hast, das ist ja ein wirkliches Unternehmen geworden mit allem, was dazugehört.
Das ist letztendlich auch Grundlage dessen, glaube ich, dass ich mich in dem, was ich tue, so wohlfühle. Weil mir die Arbeit mit Menschen wahnsinnig viel Spaß macht. Und wie du das gerade schon richtig skizziert hast, haben wir eine Ballschule mit kleinen 4-, 5-jährigen begeisterten Kindern, die bei uns beginnen, überhaupt erste Erfahrungen zu sammeln, bis hin zur über 90-jährigen Seniorin, die auch wahnsinnig viel Spaß hat am Sport und mit uns wahnsinnig gerne auf dem Platz ist. Und wir decken auch alle Leistungsspektren ab. Das macht es natürlich auch fachlich interessant. Ich kann jeden verstehen, der sagt, in Anführungszeichen, ich stehe jetzt nur auf dem Platz und gebe jemandem ein bisschen Tennistraining, dass das vielleicht nicht zufriedenstellend ist. Aber bei uns ist es glücklicherweise so, und das ist bei einigen meiner Kollegen ja auch so, dass wir eine sehr breite Bandbreite haben an Personen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das ist so vielschichtig, wie es tatsächlich in kaum einem anderen Beruf der Fall ist.
Also nochmal wirklich da an der Stelle erstmal ganz klar, du hast auf jeden Fall dein Warum gefunden, dein Why, das lebst du, ja. So, und jetzt kommt der zweite Teil der Geschichte, warum ich natürlich auch heute mit dir drüber sprechen möchte, weil wir das natürlich auch nochmal zeigen wollen, dass der Weg, auch wenn du dich jetzt dafür entschieden hast und den auch mit aller Leidenschaft gehst, aber auch jetzt natürlich auf einmal anfing von Einschnitten, Rückschlägen, wie auch immer, beeinflusst zu werden. Und ich habe dich vorher gefragt, ob ich es ansprechen darf heute. Und du hast gesagt, ja, darf ich. Jetzt kam ja auf einmal der erste Einschlag, ja, vor einigen Jahren. Du hast mich angerufen, ich weiß es noch ganz genau, und hast mir gesagt, du standest auf dem Platz und merkst auf einmal, dass du selber Bewegungseinschränkungen gespürt hast und gemerkt hast, es stimmt irgendwas nicht mit dir. Was ist passiert?
Ja, es ist vor einigen Jahren tatsächlich, es war 2015, als wir dann auch telefoniert haben, der Fall, dass ich merkte, koordinative Probleme zu haben, deren Hintergrund ich nicht wusste. Ich konnte mir gar nicht erklären, wie das der Fall gewesen ist. Mein Körper hat mir auf einmal nicht mehr so gehorcht, wie er das bisher getan hat. Und der Grund dafür war vollkommen unklar. Und natürlich war man selber so ein bisschen in Sorge, was könnte jetzt der Hintergrund sein. Hab mich in vielerlei Hinsicht durchchecken lassen, ein bisschen Hintergrundwissen.
Selbst Mediziner.
Auch da,
ja.
Aber man fischt halt erstmal so ein bisschen im Trüben. Und es ist dann tatsächlich letztendlich auch eine Liquorpunktion durchgeführt worden. Also die Rückenmarksflüssigkeit ist gecheckt worden, weil der Verdacht letztendlich dann auch bestand, dass eine Autoimmunerkrankung vorliegen konnte. Und leider hat sich dann bestätigt, dass ich an multipler Sklerose leide. Und die Diagnose war eindeutig. Wir haben sogar mit einem bisschen zeitlichen Abstand noch eine zweite Punktion durchgeführt, die das Ergebnis auch nochmal bestätigt hat. Und diese Diagnose Multiple Sklerose ist natürlich erstmal ein Nackenschlag, wenn du so willst. Mhm. Ja, also den muss man auch erstmal verarbeiten. Es ist jetzt glücklicherweise bei mir so, und deshalb sitzen wir hier auch so unverkrampft gemeinsam, ich meine, du kennst mich ja jetzt auch eine ganze Zeit lang, dass ich mit dieser Erkrankung relativ gut umgehen kann. Zum einen, das sagt mir zumindest mein behandelnder Mediziner auch, dass ich eine relativ gute Grundkonstitution habe, zum anderen halt sehr viel auch dran tue und zum dritten, und das ist vielleicht auch das Entscheidende, die Erkrankung keinen ganz, ganz progressiven Verlauf hat, sondern schleichend im Hintergrund verläuft. Und muss allerdings seit diesem Zeitpunkt mit dieser Erkrankung leben und zurechtkommen. Es ist immer wieder so, dass hier und da kleinere Schübe da sind, die dann wieder verarbeitet werden müssen. Aber das Gute an der Geschichte ist jetzt, dass bisher alle Schübe wieder nahezu zum Ausgangsniveau zurückentwickelt werden konnten.
Aber natürlich auch, das muss ich jetzt mal so von meiner Seite aus reflektieren. Natürlich für dich auf der einen Seite, du brauchst es ja, du stehst ja mit Top-Spielern auf dem Platz, ja, und spielst ja selber auch, bist ja selber nach wie vor sehr, sehr auch aktiv ins Training eingebunden und stehst nicht nur an der Seite und gibst da Anweisungen, sondern du lebst ja auch davon, dass du auf dem Platz bist, dass du mit hoher Geschwindigkeit nach wie vor da auch mitspielen kannst, ja, und das ist ja schon für dich eine sehr, sehr psychologisch besondere Situation gewesen, das überhaupt erstmal als Diagnose zu bekommen, weil es hätte dich ja im ersten Moment eigentlich zu einer Berufsunfähigkeit relativ schnell bringen können und dein ursprüngliches Why, was du für dich ja gefunden hast, hätte eigentlich auch genau just damit durch diese Situation auch abrupt beendet werden können.
Ja, vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Es ist, wie ich eben gerade geschildert habe, glücklicherweise so, dass der Verlauf nicht so extrem ist, wie es im ersten Moment zu befürchten gewesen ist. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass ich mittlerweile bewusster lebe. Ich versuche natürlich mit dieser Erkrankung auch so gut wie möglich umzugehen und mache meine Programme, die nötig sind, um meinen Körper koordinativ, auch konditionell auf dem Level zu halten, auf dem er jetzt glücklicherweise noch ist. Das wäre wahrscheinlich ohne diese Erkrankung anders verlaufen. Also wenn man da was Gutes drin sehen will, dann hat es dazu geführt, dass man bewusster mit sich selber umgeht. Und das, denke ich mal, wird hoffentlich so auch beizubehalten sein. Und das, was du eben angesprochen hast, diese Situation, was ist der Grund, was ist der Antrieb und so weiter, das ist eigentlich durch diese Diagnose sogar noch verstärkt worden.
Genau, und das ist der Punkt, und das war mir auch nochmal wichtig, ja, das nochmal zu thematisieren, weil jetzt, wenn ich nochmal wieder da den Link zurück, ja, bringe, diese Strategie, also dieses How, ja, wie machst du es? Also es hat dir ja aufgrund dieser Konstellation, dass du deine Sachen so umsetzen wolltest, dass du damit glücklich bist, hat es dir ja jetzt nochmal mehr, ja, den Antrieb gegeben, Disziplin gegeben, noch konsequenter dich zu ernähren, zu trainieren, deine Übungen zu machen und so weiter, weil für dich klar war, es gibt nur diesen Weg, um es so zu tun, dass ich das, was ich eigentlich für mich gefunden habe, auch weitermachen zu können. Also ich weiß nicht, wie viele andere Menschen, die vielleicht irgendwo was machen in ihrem Beruf und damit nicht glücklich sind, so eine Diagnose bekommen, dann sich in ihrem Schicksal ergeben sozusagen und gar nicht mehr den Antrieb haben, jetzt mit dieser Disziplin und dieser Konsequenz zu sagen, hey, das lasse ich mir doch nicht mehr nehmen, also da mache ich doch jetzt weiter. Also das habe ich zumindest bei dir sehr stark gespürt.
Ja, es ist tatsächlich auch so. Also ich weiß jetzt nicht, inwieweit man das so generalisieren kann, aber ich denke mal, dass die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens Widerstände erfahren. Und natürlich ist es einfach, wenn man an einen Punkt kommt, wo dieser Widerstand sehr groß ist, zu sagen, okay, dann gehe ich einen anderen Weg. Aber ich denke mal, dass eine Menge Widerstände von uns überwunden werden können und dass die Tatsache, diese Widerstände zu überwinden, einen durchaus stärker macht. Natürlich gibt es irgendwann vielleicht auch einen Widerstand. Ich weiß auch nicht, wie meine Erkrankung weiterverläuft. Natürlich kann irgendwann der Punkt kommen, wo das, was ich jetzt tue, nicht mehr so möglich ist. Aber momentan ist es möglich, auch wenn ein entsprechender Aufwand da ist. Aber das möchte ich so auch weiter beibehalten. Und ich denke mal, das ist bei dir genau das Gleiche, dass das unser Grundantrieb auch ist und dass wir daraus auch eine Menge Kraft schöpfen können.
Ja, so ist es, lieber Ralf, das stimmt allerdings. Ja, ja, und also das ist schon, finde ich, allein da könnte man, glaube ich, jetzt noch tiefer auch oder noch mehr drüber sprechen, weil das hat mich natürlich viel, viel beschäftigt und als du mir das damals erzählt hast, hat mich das wirklich, mich hat es so bewegt auch und ich habe das vielen auch von unseren Klienten, auch mit denen ich immer wieder ja auch mal Geschichten auch erzähle, habe ich das immer wieder auch wenn jemand so, wie gesagt, sowas gefunden hat, was für sich das ist, was er gerne machen möchte und dann genau eigentlich seine Entscheidung nochmal konterkariert wird, hinterfragt wird und man da nochmal sogar quasi den Drive ein zweites Mal entwickelt, nicht nur die Entscheidung zu treffen, sondern damit alle Disziplinen, alles dafür zu tun, dass ich das weitermachen kann. Also allein das ist schon à la Bonheur, ja. So, und Ralf, mit dem nicht genug. Jetzt kommen noch natürlich alle möglichen externen Einflussfaktoren der letzten Jahre. Und die Corona-Zeit hat euch natürlich auch erstmal massiv rausgeschossen, wie viele andere auch, die im Bereich Handel, Dienstleistung, Sport, viele unserer Fitnessklienten, die ja auch komplett vom Lockdown ja auch betroffen waren, so du auch. Und kamen da deine ersten großen Fragezeichen, wie geht's überhaupt weiter, was passiert durch Corona oder mit Corona, wie groß waren da deine Unsicherheiten, was überhaupt die Zukunft bringt?
Ich denke mal, da, wie von dir schon angesprochen, ist es bei wahnsinnig vielen ja der Fall gewesen, weil sie mit einer Situation konfrontiert worden sind, die völlig ungewiss gewesen ist, was die Zukunft angeht. Du hast es eben auch angesprochen, bei uns war die Situation so, dass wir durch die Lockdowns stark betroffen waren. Wir konnten zeitweise unseren Beruf gar nicht mehr ausüben. Wir haben natürlich auch noch bedingt die Möglichkeiten, das auf Online-Unterricht oder Ähnliches umzustellen. Wir haben schlicht und ergreifend ganze Winter nicht trainieren können. Und da hinterfragt man natürlich schon, ob man eventuell tatsächlich das, was man leidenschaftlich gerne tut, auch in der Zukunft weitermachen kann. Aber wir haben Möglichkeiten gefunden, diesen Trainingsbetrieb so umzugestalten, dass er nahezu komplett aufrechterhalten werden kann. Und natürlich weiß keiner von uns, was jetzt in der Zukunft kommt. Corona hast du angesprochen, natürlich kann eine Virusvariante kommen, die nochmal komplett alles lahmlegt. Aber ich will jetzt nicht von der Schicksalsergebenheit sprechen, aber ich denke mal, das zeichnet ja sowohl dich aus, als auch mich vielleicht ein bisschen. Wir sind sehr optimistische Menschen und mit dieser Lebenseinstellung gehe ich hoffentlich auch weiter an die Dinge ran und die lässt mich jetzt trotz aller Schwierigkeiten, du wirst ja auch noch andere Schwierigkeiten ansprechen, immer wieder daran glauben, dass es einen Weg geben wird, das, was ich in dem Falle wahnsinnig gerne tue und was auch Menschen um mich herum wahnsinnig gerne tun, weitermachen zu können.
Ja, Ralf, du hast schon die Steilvorlagen gegeben und ich meine, wir könnten jetzt ja auch aufhören und wir hätten, glaube ich, schon genügend erzählt und schon genügend Botschaft auch rübergebracht. Auch was dein Mindset auch angeht und natürlich klar spiegelt sich sehr stark oder deckt sich sehr stark mit meinem, sonst wären wir nicht so auch Freunde über die vielen Jahre geworden und sonst würden wir auch heute nicht darüber sprechen. Aber ich weiß nicht, wer vorhin in deiner Vorstellungsrunde da bewusst hingehört hat, was du gesagt hast, wo du herkommst und an welchem Ort du bist, ja, weil jetzt kommt natürlich die Hammer-Story und die fast gar nicht mehr an Dramatik zu überbieten ist. Und ich habe letztes Jahr, als du mich am nächsten Morgen, ich meine in der Nacht selber, war ja schon da schon ganz stark das Thema, was passiert da. Und am nächsten Morgen, als du mich angerufen hast und mir dann vor allen Dingen auch die Filme geschickt hast, ich konnte es überhaupt nicht glauben, ich konnte es überhaupt nicht fassen. Und jetzt vielleicht erzählst du das auch nochmal kurz, was ist da mit, ich meine, ihr habt eine Riesenanlage mit Riesenhalle, mit 13 Außenplätzen, die deutschen Seniorenmeisterschaften fanden da jedes Jahr statt, ihr spielt Bundesliga da, also ist eine der höchstwahrscheinlich blühendsten Tenniszentren in der Größe, auch an einem wunderschönen Standort in Deutschland und dann kam die Nacht im Juli.
Ja, richtig. Die meisten werden ja von der A-Flut gehört haben und sind vielleicht auch in der einen oder anderen Hinsicht damit konfrontiert worden, privat, beruflich. Die meisten Leute haben Bekannte, zumindest in der Region. Es ist tatsächlich ja so gewesen, wie das in vielen Berichten rüberkommt. Es hat uns alle vollkommen unvermittelt getroffen, dass diese Flut eines solchen Ausmaßes sich über unser Tal ergossen hat und du hast es eben schon mal ein bisschen angesprochen und ich selbst stand ja auch an diesem Abend schon fassungslos davor und am nächsten Morgen erst recht. als einem so ein bisschen klar geworden ist, welches Ausmaß, welche Dimension diese Zerstörung auch gehabt hat im Tal. Du hast unsere Tennisanlage angesprochen, die natürlich dann ganz anders aussah, als sie das vorher getan hat. Und damit sind ja nur Sportstätten betroffen. Es sind ja ganz andere Dinge noch vorgefallen in Bad Neuenahr-Ahrweiler, in allen anderen Ortschaften im Tal, die noch mal viel dramatischer sind. Das ist vielleicht auch einer der Punkte, weshalb man selbst, ich selbst bin jetzt, das weißt du, privat nicht betroffen, aber halt beruflich ganz enorm, weshalb es mir im Verhältnis noch relativ gut geht zu vielen anderen. Aber es ist bei uns tatsächlich so, dass unsere Grundlage, beruflich tätig zu werden und zu sein, natürlich über Nacht genommen worden ist. Alles im Ahrtal an Sportstätten, was nur einigermaßen in der Nähe zur Ahr gewesen ist, existiert schlicht und ergreifend nicht mehr. Und das betrifft nicht nur die Sportstätten, das sind die meisten Schulen, die gesamte Infrastruktur, es liegt tatsächlich im Moment alles da nieder. Und das ist natürlich von einem Moment auf den anderen ein Bezug der Arbeitsgrundlage, ne? Von vielen Menschen sogar der Lebensgrundlage. Und das ist natürlich schon eine Situation gewesen, in der man vielleicht mehr als nur einmal schlucken musste. Aber in der, und das spiegelt sich jetzt im Moment auch im Ahrtal wieder, ganz, ganz viele Menschen direkt für sich die Entscheidung getroffen haben. Gut, das ist jetzt natürlich, ein Worst Case ist vielleicht schon untertrieben, der gerade eingetreten ist. Aber es ist unser Leben hier, es ist unser Lebensmittelpunkt. Hier haben wir unsere Familien, Menschen sind schon über viele Generationen dort. Ich bin jetzt in Anführungszeichen nur ein Zugezogener, aber es ist auch meine Heimat. Also bauen wir wieder auf, ja. Wir haben quasi vom zweiten Tag an begonnen, dort wieder so gut wie möglich eine Situation zu schaffen, in der man dort wieder leben kann.
Ja, das ist, ich meine, wir haben ja in der Zeit sehr, sehr viel telefoniert und ich habe ja oft mit dir auch logischerweise den Austausch da auch gewollt, auch ganz bewusst in der Zeit, um zu hören, was bei dir los ist und wie es dir geht. Und das war ja wirklich an Dramatik, muss man ganz klar sagen, nicht zu überbieten. Ähnlich wie mit einem Kriegsszenario ist wahrscheinlich, was wir jetzt in der Ukraine erleben. Und auch an menschlichem Schicksal, ja, was damit ja auch verbunden ist oder verbunden war auch. Und ich meine, privat, wie du es eben schon gesagt hast, du hast mir ja die Bilder gezeigt. Du hattest ja da, muss man sagen, einfach Glück, ja, weil dein Haus eine Straße weiter drüber stand und eine Straße weiter drunter hat's auch alles weggespült. Und die Tennisanlage, um es vielleicht auch nochmal deutlich zu sagen, ich habe die Bilder gesehen, es war ja nichts mehr da. Es ist ja alles einfach nur überflutet gewesen und der ganze Schrott und alles war auf den Plätzen drauf. Und ja, ihr habt euch kurz sortiert. Und ich habe dich ja dann auch relativ schnell gefragt, Ralf, willst du wirklich an dem Standort bleiben? Also wollt ihr das da wirklich wieder aufbauen? Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das vielleicht in 2-3 Jahren, wenn es wieder läuft, wieder passiert? Oder vielleicht in 5 Jahren, sucht ihr doch einen anderen Standort, baust doch woanders auf. Aber ihr haltet daran fest und du sagst, ihr bleibt dann Bad Neuenahr und ihr wollt es da wieder rekonstruieren, neu bauen und da wieder weitermachen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
Ja, ist vollkommen richtig. Ich kann mich auch noch sehr gut an eines unserer Gespräche erinnern, wo du mir ganz deutlich gesagt hast, jetzt frei von allen Emotionen, von allen romantischen Gedanken an diesen Standort, an das, was dort aufgebaut worden ist, ganz nüchtern betrachtet, Ralf, such dir was anderes, such dir einen anderen Ort. Na, mit dem, was du kannst, was du weißt, kannst du auch an einem anderen Ort wahrscheinlich problemloser arbeiten, in den nächsten Jahren ruhiger arbeiten. Aber das war tatsächlich gar keine Option. Mhm. Ich habe eben die Emotionen angesprochen und selbst bei mir, der ich jetzt erst rund 20 Jahre im Ahrtal lebe und seit über 15 Jahren dort auch wohne, bin mit dieser Umgebung so verbunden, mit den Leuten, dem Ahrtal selber. Es ist mein Lebensmittelpunkt, den möchte ich nicht missen. Selbst in der jetzigen Situation, wo du häufig noch durch das Tal fährst und denkst, du hast eben von einem Kriegsszenario gesprochen, es sieht an vielen Orten tatsächlich noch so aus. Und es wird, das hast du angedeutet, sehr, sehr lange dauern, bis da wieder annähernd der Zustand erreicht wird, der vor der Flut erreicht wurde. Aber es ist tatsächlich nicht ein Gedanke von mir daran verschwendet worden, zu sagen, ich möchte den Ort schnell verlassen, ich möchte irgendwo was anderes aufbauen. Ich bin jetzt vielleicht noch in einer anderen Situation als viele meiner Bekannten, die ein bisschen älter sind als ich, die vielleicht weniger Lebenszeit noch haben und sagen, die möchte ich irgendwo unbeschwert genießen können. Mhm. Da habe ich auch ein gewisses Verständnis für. Aber ich möchte noch so viel machen. Und das kann ich, glaube ich, auch in den kommenden Jahren noch tun. Und vielleicht jetzt in dieser Zeit sogar noch mehr als vorher. Es sind so viele Kinder und Jugendliche. Wir haben ja wahnsinnig viele bei uns im Training, die wir in der Betreuung haben. Und im Moment kann man wirklich von Betreuung sprechen. Die so glücklich und dankbar sind, weil sie eben sich endlich mal wieder bewegen können, weil sie raus können aus dem Tal. Wir mussten unseren Trainingsbetrieb ja notgedrungen, weil die Anlagen im Tal nicht mehr existieren, auf ganz viele Anlagen außerhalb des Ahrtals verlagern. Und das machen auch fast alle Eltern mit. Die fahren ihre Kinder nach hier, nach dort. Das ist ein logistischer Aufwand, den man sich kaum vorstellen kann. Jetzt nicht nur für uns selber, sondern auch für alle Beteiligten. Aber es ist ein unfassbarer Mehrwert für die Beteiligten auch. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, in der jetzigen Situation noch wichtiger, als das vielleicht im normalen Leben.
Ja, das ist so. Und ich finde es auch sehr, sehr beeindruckend, wie du das erzählst. Also das ist wirklich nochmal, ja, ich bin ja, muss sagen, habe Gänsehaut gerade. Und also ich habe es ja auch mitbekommen, die ersten Wochen danach, ja, du hast ja auch in Gummistiefeln und was weiß ich was da mitgeholfen und hast Müll quasi überhaupt erstmal da wieder aus dem Wasser geholt und hast da einfach die ersten Wochen war ja nur Überlebenskampf angesagt, um es mal ganz klar so zu sagen. Aber dann habt ihr ja relativ schnell auch wieder, obwohl eure Anlage weg war, genau wie du es gerade gesagt hast, habt ihr sofort auch wieder angefangen. Ich habe gefragt, wer hat denn überhaupt da bei euch jetzt in der Region den Kopf für Tennis? Ja, wer will denn da Tennis spielen? Ja, und ihr habt ja sofort wieder Wege gefunden, über andere Plätze und umliegende Ortschaften und so weiter weitermachen zu können. Und jetzt, wenn du so das Jahr rekapitulierst, ich glaube, mit eurer Halle gibt es zwar nach wie vor immer noch eine unklare Situation, aber ihr habt ja, ich meine, du hast ja fast 15 Mitarbeiter, das darf man ja auch nicht vergessen, auch mit Familien, die ja dranhängen, also deine eigene Firma plus allen drumherum. Und ihr habt ja jetzt euren Sommerspielbetrieb bis heute fast unverändert sogar weitergeführt. Also ihr habt ja sofort wieder Lösungen gefunden und also ihr habt euch nicht zurückwerfen lassen. Also wie gesagt, ich rekapituliere nochmal. Erst kam deine Situation mit der MS-Diagnose, dann kam die Corona-Zeit, jetzt noch diese Dramatik, dieser Hochwasserkonstellation, aber du hast dich nicht eine Sekunde davon abhalten lassen und was soll noch Dramatischeres passieren? Ich weiß nicht, welcher Black Swan da noch irgendwo rumschwebt, ja, zu sagen, aber es geht trotzdem weiter und wir müssen trotzdem Tennistraining machen und wir müssen die Kinder da wieder glücklich machen, wir müssen den Menschen helfen da. Also das ist schon Wahnsinn. Also ich weiß, da fehlen mir wirklich die Worte dafür.
Ja, danke dir. Wobei es tatsächlich eine Selbstverständlichkeit für uns dann gewesen ist. Wir haben diese Diskussion, die du jetzt angerissen hast, natürlich auch geführt, dass einfach auch die Leute gesagt haben, wer hat jetzt den Kopf für Tennis, für irgendwelche Freizeitbeschäftigungen, weil andere Dinge ja jetzt erstmal absolut im Vordergrund stehen. Aber genau das ist das Entscheidende, dass die Leute auch die Möglichkeit bekommen, mal abzuschalten, mal wirklich raus aus allem zu kommen, auch in ihren Gedanken. Und das wird in den kommenden Jahren weiterhin wahnsinnig wichtig sein, unabhängig davon, was passiert. Ich meine, du hast die Corona-Zeit angesprochen, da war es auch schon wichtig. Jetzt in unserer Situation, an unserem Ort, ist das immer noch wahnsinnig wichtig. Und unabhängig davon, was in der Zukunft passieren wird, ich denke mal, das wird weiterhin so bleiben. Und nochmal, da komme ich nochmal auf das zurück, was wir eben ganz kurz mal angesprochen haben. Ich glaube, mit einer entsprechend optimistischen Grundeinstellung, ja, und sowohl du bist jetzt, man sagt mal so, Glas halb voll, Glas halb leer Typ, ne? Der Typ, der immer das Glas halb voll sieht. Und das ist bei mir hoffentlich auch der Fall. Und deshalb werden wir auch weiter Lösungen finden, um mit dieser Situation umzugehen, egal was auch passieren wird.
Ralf, wunderschönes, fast Schlusswort, muss ich sagen, an der Stelle. Und also ich wusste, oder das war ja auch mein Ansatz, warum ich mit dir diesen Podcast heute aufnehmen wollte, ja, dass du genau das so auch rüberbringst. Und du hast es auf eine beeindruckende Art und Weise ja gemacht. Das möchte ich an der Stelle nochmal bestätigen auch. Und ich hoffe, dass viele unserer Hörenden, die ja schon auch lange verfolgen, was ich mache, hier heute nochmal eine absolut beeindruckende Geschichte geboten bekommen haben, was es heißt, erstmal A, überhaupt sein Why ja zu finden, dann eine Strategie dafür zu entwickeln, das umzusetzen, an den Dingen zu arbeiten, das Wort damit klar zu machen. Und jetzt, glaube ich, der zweite Teil hat nochmal sehr deutlich gemacht, auch das dramatischste Schicksalsschläge, um es mal so zu sagen, einen nicht davon abhalten können, weiterzumachen, wenn man das richtige Mindset hat, ja, wenn man das Richtige gefunden hat und weiter daran glaubt, ja, die Dinge erfolgreich machen zu können. Und wir haben in den letzten Tagen viel über Werte auch gesprochen, wir haben immer viele schöne Gespräche zwischendurch auch. Und wir haben viel über Werte gesprochen und gerade jetzt in der Situation, diese Dinge anzunehmen und da Respekt zu haben für eine Situation, Wertschätzung trotzdem zu empfinden für das, was passiert und damit natürlich Eigenverantwortung zu ernehmen. Wir könnten jetzt weitermachen, sind, glaube ich, der Garant dafür, dass man, auch wenn man genau solche Steine in den Weg gerollt bekommt, dass man trotzdem die Lösung findet und daran glaubt und da auch weitermacht. Ja. Und deswegen, Ralf, wie immer, in unserem Podcast hat der Gast ja das Schlusswort erstmal. Möchtest du an der Stelle noch irgendwas loswerden, was dir noch am Herzen liegt?
Ja, erstmal vielen Dank für unser wieder mal intensives Gespräch, diesmal in Form des Podcasts. Du hast ja die vielen Gespräche, die wir hier geführt haben, die wir in der Vergangenheit geführt haben, angesprochen. Ich denke mal, dass wir beide eine so gute, intensive Freundschaft über die vielen Jahre gehabt haben, auch wenn wir über eine gewisse Distanz nur miteinander verbunden sind, weil wir eben diese Gespräche immer wieder führen, weil wir so ticken, wie wir ticken. Und das kann ich tatsächlich auch nur allen nochmal ans Herz legen, versucht, optimistisch durch die Welt zu gehen, mit der von dir angesprochenen Demut alles wahrzunehmen. Und dann denke ich mal, können die Dinge nur gut laufen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv, romantisch gesprochen, aber ich glaube, dass das die Grundlage ist. Also dieses von dir angesprochene Mindset, das sollte jeder für sich finden und dann wird alles gut.
Vielen Dank, lieber Ralf. Eins haben wir noch vergessen, das würde ich an der Stelle auch noch loswerden wollen mit allem, was wir gesagt haben. Eins gehört auch noch dazu und das zeichnet dich aus. Das hatte ich gerade in einer gesundheitlichen Situation ausgezeichnet und ich glaube, das muss man auch damit für sich erkennen, nämlich die Disziplin. Ja, etwas zu tun und etwas zu machen und einfach auch da ganz, ganz konsequent an den Dingen auch weiterzuarbeiten. Weil ohne die Disziplin wird es halt dann nicht funktionieren, was man als Grundantrieb auch hat. Ja, dann, du hast es eben schon gesagt und ich weiß ja, dass immer viele sehr bewusst zuhören und bevor ich dann gleich auch Nachfragen bekomme auf den verschiedensten Kanälen, sei an der Stelle gesagt, wir sind wahrhaftig im Urlaub. Ja, es ist die Urlaubsausgabe unseres heutigen Podcasts. Ein paar Tage haben wir noch vor uns. Wir sind im wunderschönen Fuerteventura und genießen die Zeit hier und das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Wir arbeiten ja alle intensiv oder sehr, sehr intensiv, dass man zwischendurch dann doch auch mal wieder sich eine Auszeit auch nimmt und auch die Seele mal baumeln lässt. Ja, wir verbinden es trotzdem natürlich auch mal wieder mit viel Sport zwischendurch, vielen schönen Gesprächen und haben eine sehr, sehr wertschätzende Zeit hier, für die wir, glaube ich, auch sehr dankbar sind. Ja, damit möchte ich die heutige Ausgabe beschließen. Sag nochmal danke auch für die vielen Reaktionen, die ich auch immer wieder bekomme in der letzten Zeit. Es waren ja viele, viele Veranstaltungen auch. Die Harald-Strutz-Veranstaltung letzte Woche bei Adacor noch war auch ein Riesenerfolg. Auch an der Stelle sei nochmal Danke gesagt für alle Teilnehmer auch. Und die nächsten Termine stehen an, die nächsten Roundtables gehen los. Und dann haben wir auch im Herbst den 21. Oktober, da möchte ich nochmal auch an der Stelle schon ein Save the Date sozusagen in die Welt senden. Am 21. Oktober treffen wir uns in Frankenberg zu unserem diesjährigen Jahreskongress und wenn Sie interessante Menschen kennenlernen wollen und viele Fragen vielleicht auch da direkt mal vor Ort auch klären wollen, auch Ralf Glotzbach wird da sein am 21. Oktober und auch dafür Gespräche zur Verfügung stehen. Harald Strutz wird da sein, viele andere natürlich auch und von daher nutzen Sie die Gelegenheit Und ja, dann natürlich wie immer an der Stelle würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Sie unseren Podcast liken, teilen, abonnieren, weiterempfehlen, den Newsletter natürlich genauso. Und ich sage bis nächste Woche und viel Erfolg bei all dem, was Sie sich vornehmen. Und ich hoffe, Sie konnten auch wieder einige Impulse aus der heutigen Ausgabe mitnehmen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Andreas Schmaler.
Das war Adlerblick, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.